Und das ist mein Rat, den ich dir mitgeben kann, dass deine Geschichte ist so inspirierend. Und wenn zu dir wer sagt, naja, was ist eh, ist eh geil, so wie es ist eh urleibend, dann kannst du sagen, ja, aber willst du nicht mehr? Auf den heutigen Gast habe ich mich ganz besonders gefreut. Und zwar hat mich der Emil unglaublich imponiert, denn wir haben uns kennengelernt an deinem 19. Geburtstag in Salzburg beim TED-Talk. Und ich weiß noch, ich bin drinnen gestanden und habe gerade irgendwen geschminkt, weil ich habe mich bereit erklärt, dass ich die Männer so ein bisschen abpudere, damit sie zu glänzen auf der Bühne. Und du bist einer gekommen und habe mir gedacht, na lieb, der wird dort irgendwie der Gast sein oder die Begleitung sein von irgendjemandem, der halt Speaker ist, bis ich dann gecheckt habe, dass du auch auf der Bühne stehst, auf der großen Bühne. Und wir spulen die Uhr vor. Es war dann so, ich bin ganz am Schluss, weil ich selber ja einen Vortrag gehabt, ganz am Schluss bei dir rein und ich habe nur gesehen, du hast minutenlange Standing Ovations gekriegt nach deinem Talk. Und dann habe ich mir gedacht, hey, fuck, das ist, ich habe Gänsehaut gehabt. Also das hat mich so beeindruckt. Und deshalb habe ich mir gedacht, hey Emil, du musst zu mir kommen in den Podcast und deine Lebensgeschichte erzählen, die du damals beim TED-Talk in Salzburg auch erzählt hast. Mit zarten 19 Jahren hast du auf eine riesengroße Bühne gestellt und hast über deine Lebensreise erzählt. Und ich hoffe, dass du uns das heute so wiedergeben kannst. Herzlich willkommen bei mir im Büro, lieber Emil.
Ja, ich freue mich. Danke für die Einladung, Karin. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, nochmal genauer meine Geschichte erzählen, weil es ist voll schwer, 10 Jahre in 7, 8 Minuten zusammenzufassen. Und ja, danke für die Einladung.
Also ich kann nur sagen, Emil hat auf jeden Fall mehr Zeit. Der Emil war ein bisschen nervös im Vorfeld. Klar, weil man weiß nie, was erwartet einen. Aber in Wahrheit sprechen wir als zwei Menschen, die sich kennengelernt haben. Und ich ziehe den Hut vor dir und deiner Reise. Also du brauchst dich überhaupt nicht anscheißen, wenn ich das einmal so sagen darf. Du kannst freie Schnauze sprechen. Und ja, wie du sagst, der TED-Talk in 7 Minuten so ein wichtiges Thema und so ein dein ganzes Leben in Wahrheit zusammenzufassen. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber die Leute waren sehr berührt. Was ich mitbekommen habe, ihr seid als Familie oder du alleine, das muss man noch erklären, mit 8 von Syrien nach Österreich geflüchtet. Wie war das damals?
Also ich habe 2 Geschwister und mit meinen Eltern, mit den Geschwistern bin ich vor 10 Jahren nach Österreich geflüchtet. Zum Glück eine unspektakuläre Reise, würde ich behaupten. Zumindest habe ich nicht so viel Erinnerungen. Wir waren im Flieger, also zum Glück kein Boot von der Türkei irgendwie über Wasser hergeflüchtet, sondern nach Libanon und dann von dort mit dem Flugzeug nach Jordanien, glaube ich, und dann mit dem Flugzeug hierher. Und ja.
Okay, du warst dann 8 Jahre. Wie alt waren deine Geschwister?
Meine Schwester war knapp unter 18 und mein Bruder war 19.
Also du warst richtiger Nachzügler.
Ja, genau. Okay.
Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann für deine Geschwister fast noch schwieriger war, weil die ja schon ein Leben in Syrien gehabt haben, muss man so sagen. Und du, wie du sagst, du kannst ja nicht mehr an Sophie erinnern. Wie war das für deine älteren Geschwister?
Also für die war es hart, weil mein Bruder hat angefangen zu studieren. Meine Schwester hat sich gefragt, was sie studieren will. Und dann wird man einfach aus dem Leben rausgerissen. Und ja, man wird einfach in einem fremden Land gesetzt. Ja, jetzt musst du hier die Sprache neu lernen. Englisch war auch in Syrien Mangelware, würde ich sagen. Also es wurde beigebracht, aber jetzt nicht sehr, sehr gut wie hier. Und die haben sich eben auch schwerer getan. Also mein Bruder tut sich auch im Studium oder hat sich die ersten Jahre sehr schwer getan, hat auch viele Fehler gemacht eben. Mhm. Ja.
Aber wie wurde das damals kommuniziert, auch von deinen Eltern? Ist da gesagt worden, so, jetzt packt euch eine Sache und morgen fahren wir? Oder wie war das?
Also mein Onkel...
Ich frage deppert nach, weil mich das halt auch interessiert, weißt, wie schnell es uns geht.
Ich habe jetzt wahrscheinlich auch nicht die ganz richtigen Daten, aber mit mir wurde es nicht so ganz früh kommuniziert, weil es auch nicht so wichtig war, mit einem 8-Jährigen das ganz genau zu besprechen.
Aber hast du deine Geschwister jetzt einmal unterhalten, wie das damals für sie war? Oder redet man da nicht
drüber? Um ehrlich zu sein, mit denen habe ich darüber gar nicht so gesprochen, wie das ganz war.
Hat das einen Grund, warum du nicht gesprochen hast? Weil ist dir das unangenehm oder hat sich das einfach nicht ergeben?
Also die Reise hierher, also ich glaube, wir haben alle irgendwie keine Traumata erlebt, zum Glück. Oder ich gar nicht und meine Geschwister auch nicht. Weil wir haben im Norden gewohnt, an der Grenze zur Türkei. Dort gab es hin und wieder Anschläge, man hat auch Schüsse gehört. Also es war jetzt nicht irgendwie ein Paradies, aber es war jetzt nicht so arg wie in Aleppo oder Damaskus, wo wirklich auch Lebensgefahr gedroht hat, würde ich sagen. Aber wir reden also ganz offen, aber ich habe sie ehrlich gesagt nicht gefragt, wie das für die war. Aber für mich war es halt schon ein Schock, weil ich war dann irgendwann mal in der nächsten Großstadt und auf einmal habe ich gemerkt, oh, wir fliegen in 2 Tagen weg.
Und alles eigentlich neu?
Ja.
Auf null. Wie war das bei Ankunft in Österreich für dich?
Ich habe es gar nicht mal so gecheckt, dass wir jetzt in Europa sind. Und meine Cousine war auch hier. Und dann waren wir, ich kann mich erinnern, wir sind dann direkt zum Mackie gegangen. Also irgendwie im Film. Und bei der Ankunft war es irgendwie schon cool, weil die ganze Stadt war halt komplett neu. Ich kannte es gar nicht.
Aber wie schwer war es für dich, weil du warst ja doch 8, da ist man ja schon schulpflichtig quasi, ja. Wie du dann in die Schulklasse gekommen bist, wie war das für dich?
Das war hart. Ich habe geweint und nochmal geweint. Und für meine Mutter war es ja auch nochmal schlimmer, weil sie musste dann ihr Kind dann loslassen in die Schule, obwohl sie nicht weiß, was dort unterrichtet wird, wie es dort ist für das Kind. Ich bin so ein richtiges Mutterkind, also ich hänge voll an meine Mutter. Und dann loszulassen für die paar Stunden war echt hart. Und ich habe die ersten Monate halt echt jeden Tag keinen Bock auf die Schule gehabt.
Und heute heulend wahrscheinlich,
ja.
Oder?
Ja, weil man sitzt dann hinten im Klassenraum, die Leute reden irgendwie Chinesisch, man versteht nichts. Ich habe mich mit Händen und Füßen irgendwie unterhalten wollen, nicht geschafft. Alle Kommentare, alle Blicke hat man irgendwie negativ interpretiert, vielleicht was irgendwie Mitleid oder sowas, ich weiß es nicht. Aber man muss ja nicht negativ sein, aber man interpretiert das immer als negativ. Bis irgendwann mal der Punkt kam, wo man dann die Schule genossen hat. Aber bei mir war das eher in der Unterstufe.
Also wie lange war das dann, wie viele Jahre?
1,5 Jahre. Also ich wäre in der 4. Klasse eingestiegen, aber dann wurde ich runtergesetzt auf die 3., damit man noch ein Jahr hat, um die Sprache besser zu kennen.
Okay, also 1,5 Jahre hast du. Genau. War das ein bisschen Tortur, muss man sagen.
Ja.
Also aber was ich großartig finde, wenn ich dich unterbrechen darf, Emil, ist, dass du sagst, eigentlich schon in einem Atemzug, du hättest, also das, man kann es als negativ interpretieren oder hättest jetzt auch sagen können, jeder hat mich blöd angeschaut und jeder war komisch, aber du hast gesagt, vielleicht war es ein Mitleid und vielleicht war es Unsicherheit. Wie bist du damit umgegangen? Weil ich kann mir ja das nicht vorstellen. Also du kommst dann her, du sprichst die Sprache nicht. Wo fängt man an? Also kannst du dich noch erinnern, wo du dann gesagt hast, so hast du irgendwo einen Klick gemacht oder hast du jeden Tag hingesetzt und hast dann gesagt, okay, du lernst dich. Also wie war das? Wie kann man sich das vorstellen? Weil man muss jetzt schon einmal die Kirche im Dorf lassen, wenn ich jetzt noch, keine Ahnung, man kann sich immer irgendwie verständigen. Wir haben Englisch, wir wachsen ja schon fast damit auf, vor allem die Jugend heute mit Instagram, TikTok, Social Media und Co. Das heißt, man hat ein gewisses, man kann zumindest sagen, hallo, servus, grüß dich. Aber wenn du gar nicht, und Deutsch ist so schwer zum Lernen. Wo hast du da angefangen?
Mein Onkel hat hier, glaube ich, als wir hergekommen sind, 30 Jahre schon gelebt. Also er hat die Sprache fließend beherrscht. Und er hat mich irgendwie jeden Abend dann gezwungen, Deutsch zu lernen. Auch eben mit vielen Tränen. Aber im Endeffekt hat das dann geholfen, also das Hinsetzen und dass er weiß, ey, du musst da durch, und er ist ja selber dann durchgegangen, als er hergekommen ist, aber nicht wegen dem Krieg, sondern wegen was anderem. Er wusste, ey, Emil, du musst da durch, ich hab dich so lieb, ich zwing dich aber jetzt aufs Liebe, weil du musst dann die Sprache lernen, um hier auch erfolgreich zu sein. Mhm. Also im Endeffekt waren dann die Tränen, die vergossen sind, wirklich dann nur ein Zeichen der Liebe von ihm.
Schön. Also der hat eine wichtige Rolle in deinem Leben, dein Onkel. Immer noch?
Um ehrlich zu sein, jetzt nicht mehr, leider. Aber damals. die ersten Jahre waren echt wichtig.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man jemanden hat, wo man sagt, okay, der tritt einen in den Arsch, wenn ich das so sagen darf. Und auch wieder toll von dir, dass du sagst, du siehst es positiv, weil andere sagen, ich wurde gezwungen, du hast gesagt, okay, ich habe genau das braucht, mit Liebe und dass du einfach bestehen kannst. Wie war das für deine Geschwister? Weil ich glaube, mit 18, du bist 8, ich finde, als Kind kann man ja so viel lernen. Ja. Als Kind ist man ja noch offen, aber wenn du mit 18, wie war das? Hast du das, oder?
Es war viel härter, weil die wurden in Deutschkurse gesetzt und dann war man halt auch für die Eltern, die waren dann in einem Klassenraum mit 18 und die haben sich gedacht, was mache ich hier? Eben als Kind ist man vielleicht dann noch so, ja, das ist ein Älterer, ich muss jetzt respektieren. Aber wenn man 18 ist, da denkt man sich,
fuck it.
Ja, ja. Wieso soll ich nochmal hier sitzen und die Sprache lernen? Für die war es immens, also vielleicht das Zehnfache noch schwieriger.
Mhm. Was machen die beiden jetzt?
Meine Schwester hat eine Lehre gemacht in der Hotellerie und Gastronomie, genau.
Schön.
Und jetzt arbeitet sie in einer Autovermietung, bei einer Autovermietung.
Cool.
Und mein Bruder studiert noch immer Mechatronik und Robotik.
Wow, spannend.
Werbung.
Meine Lieben, die nächste Werbeeinschaltung ist eine ganz, ganz besondere. Warum? Weil ich die Firma feiere und schon seit Jahren verfolge. Die Rede ist von The Female Company, die nicht nur für Periodenunterwäsche stehen, sondern auch für viel, viel mehr. Frauen geführt, und genau das feiere die und liebe ich sehr. Ich komme noch erinnern, wie ich früher einmal unterwegs war. Ich habe eine weiße Hose getragen mit meiner ersten großen Liebe damals. Und dann waren wir fort und dann habe ich tatsächlich, ja, ist das passiert, was wir Frauen eigentlich immer vermeiden, während wir unsere Periode, unsere Tage haben. Aber ja, ich bin erst leider Gottes zu Hause draufgekommen und habe mir dann ganz fest eingeredet, das hat sicher keiner gesehen. Naja, ob so war, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall mit der Female Company oder der Female Company Periodenunterwäsche passiert das nicht. Super, super angenehm, nur 1 Millimeter dicker als normale Unterwäsche. Also quasi, du hast nicht so dieses Windelgefühl, das was man glaubt, was man hat, wenn man sowas trägt. Auch kein nasse Gefühl und man kann es 8 bis 12 Stunden tatsächlich auch tragen. Gibt's in allen möglichen Variationen, auch in Ultra Strong, es ist hygienisch, man kann es waschen und eben auch einfach wiederverwenden. Aktuell gibt's einen 50% Sale oder bis zu 50% Sale online und mit meinem Code, großgeschrieben alles, TFC, also für The Female Company, TFC, unterstrich Karin 10, gibt's nochmal 10% on top auf dem bereits stattfindenden Sale. Also TFC unterstrich Karin 10, könnt ihr shoppen. Viel, viel Spaß.
Werbung Ende.
Na, und die ersten Jahre, also die Fehler, die er jetzt gemacht hat, habe ich jetzt in meiner Schulzeit machen dürfen und mache sie im Studium dann hoffentlich nicht mehr.
Welche Fehler, von welchen Fehlern sprichst du?
Also zum Beispiel, es sind ganz simple Sachen, die Bachelorarbeit verspätet abgegeben und ich habe aus seinen Fehlern gelernt oder aus den Fehlern von anderen, aber jetzt mache ich meine, jetzt schreibe ich meine Diplomarbeit und kann die Fehler dann
nicht wiederholen.
Ja. Und ich weiß, okay, da muss ich aufpassen, ich habe riesengroße Arbeiten, die muss ich halt zeitgerecht abgeben. Und solche Fehler hatte er nicht irgendwie, er hatte nicht die Möglichkeit, solche Fehler zu machen.
Mhm. Und wie hast du dann, tauschst du dich dann auch aus mit ihm, sage ich mal, damit du weißt, okay, er hat die Fehler gemacht, da muss ich aufpassen, dass mir das nicht passiert. Spricht man darüber, weil von irgendwoher musst du es ja wissen, dass du sagst, ist er so eine Art Vorbild von dir auch?
Ja, er ist ein Vorbild schlechthin, also er ist mein Vorbild und vor allem, man merkt es ja auch in der Familie, wenn etwas im Leben vom anderen nicht passt, dass er irgendwie voll schlecht gelaunt ist, weil eine Prüfung nicht hingehauen hat. Mhm. Oder wenn er ein Semester halt pausieren muss, weil er die Bachelorarbeit verspätet abgegeben hat.
Okay. Dann kriegt man das mit und redet darüber. Und dann weißt du, Emil, das wird mir nicht passieren. Aber das ist ja super, dass ihr da auch so eng seid und dass ihr da miteinander sprecht und euch unterhaltet. Das heißt, okay, wir spulen die Uhr wieder zurück und du bist ungefähr 10 Jahre alt und dort ist dann besser worden.
Ja, da hat auch die Schule Spaß gemacht. Ich habe auch gemerkt, in der Mittelschule konnte ich auf einmal fast besser Deutsch als Leute, die hier geboren sind.
Und woran liegt das, glaubst du, dass das so war bei dir?
Ich würde sagen, Freundschaft. Ich habe dann ziemlich viele österreichische Freunde kennengelernt, die am Anfang jeden zweiten Satz verbessert haben. Und irgendwann mal hat man das so begriffen, ey, wenn man spricht dann anders, wenn dein Umfeld aus Österreichern besteht, dann lernst du richtiges Deutsch und nicht, wenn du mit Syrien halt umgeben wirst und dann sprichst du nur Arabisch oder Afghanen, die dann halbwegs Deutsch sprechen, aber dir die Sprache halt nicht beibringen.
War das eine bewusste Entscheidung, dass du sagst, okay, du willst es lernen und deshalb hängst du mit Österreichern ab? Oder wie war das? Weil ich komme noch erinnern, ich bin damals mit 21 nach Amerika gegangen, kann man natürlich überhaupt nicht vergleichen, aber ich habe damals auch ein bisschen bewusst entschieden, mit Amis abzuhängen, damit ich einfach auch Englisch besser lerne. Oder in London war ich dann auch lang. Und ich habe immer versucht, mit Locals abzuhängen, aber ich kann mir vorstellen, das ist ja nicht so leicht, weil wenn du jetzt als Flüchtling nach Österreich kommst, hat man ja auch ein bisschen einen Stempel.
Ja.
Das ist traurigerweise so und deshalb ist auch wichtig, dass wir heute darüber sprechen, dass das eben dieses Vorurteil für Menschen nicht gleich da ist. Und ich verstehe schon, dass man das vielleicht mit der Zeit kriegt, wenn die Leute dann sich einfach daneben benehmen.
Und die Vorurteile kommen ja auch nicht von irgendwo. Es gibt ja leider immer wieder halt Ausnahmefälle, die man verkraften muss als Gesellschaft. Heißt aber nicht, dass man die toleriert, sondern Vorurteile halt irgendwie beiseite schieben und bei Menschen neu probieren.
Genau. Ich glaube, das ist ganz ein schöner Satz, den du gerade gesagt hast, bei jedem Menschen neu probieren und nicht pauschalisieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, wirklich was man auch jedem mitgeben kann, der jetzt zuhört, dass man sagt, okay, man zeigt nicht sofort mit dem Finger auf einen und man sagt nicht gleich, der ist so und so und kommt in die und die Box, sondern man sagt, okay, man startet mit jedem neu. Das ist ganz ein schöner Satz, der ist wirklich cool, Emil. Und das hast du dann auch gemacht und hast gesagt, okay, passt, du hängst dann mal mit den Österreichern ab.
Ja.
Das war eine bewusste Entscheidung?
Am Anfang muss ich sagen, nicht. Also es gab eine Organisation, die Flüchtlingen geholfen hat, sich in Österreich zu integrieren. Amal hieß sie, das heißt auf Arabisch Hoffnung. Mhm. Und es war eine Organisation, die Christen geholfen hat, sich hier zu integrieren, weil die dann Kinder oder die Eltern mit österreichischen Familien vernetzt hat. Und in meinem Fall war das mit einem katholischen Jugendclub. Aber man kann das auch generell verallgemeinern. Es hilft dann, in Vereinen Mitglied zu sein, wo dann tendenziell die meisten Österreicher sind oder halt Einheimische, weil man dann den Umgang auch mit Einheimischen kennenlernt. Also man kann das verallgemeinern, würde ich sagen. Man muss jetzt auch nicht ein Christ sein, um hier gut integriert zu sein, sondern allgemein, wenn man sich in Vereinen anmeldet, um dort den Umgang mit Österreichern kennenzulernen oder überhaupt Österreicher kennenzulernen, ist schon ein Riesenschritt, weil die Vorurteile sind beruhen auf Gegenseitigkeit und es gibt so viele Vorurteile, die Ausländer in Anführungsstrichen haben gegenüber Österreichern.
Was ist zum Beispiel ein Vorurteil? Vorurteil?
Dass die zum Beispiel gar nicht familiär sind oder dass die Österreicher Rassisten sind, dass die Österreicher einen gar nicht wollen und auch ausländerfeindlich sind. Und es tut mir dann weh, wenn ich weiß, ey, ich habe so viele österreichische Freunde, die mich voll nett aufgenommen haben, die jetzt mit mir tagtäglich abhängen und dann denken, dass andere Freunde von denen, das ist für mich gar nicht gerechtfertigt.
Mhm. Weil du einfach eine andere Erfahrung gemacht hast.
Genau. Also es kann sein, dass die Vorurteile sind wirklich auch nicht von irgendwo. Es gibt natürlich auch österreichische Rassisten, genauso wie syrische Rassisten, die Ausländer auch nicht wollen. Hier in Österreich gibt's auch. Und das geht einfach gar nicht, dass man dann eben pauschalisiert und verallgemeinert, alle sind so, obwohl man nicht einmal den Kontakt gesucht hat.
Mhm. Ich höre immer wieder raus, diese Leidenschaft, wo du sagst, okay, dir ist es einfach wichtig, dass man nicht pauschalisiert, dir ist es einfach wichtig, dass man offen ist. Du setzt dich ja auch für sehr viele soziale Projekte mittlerweile ein. Mhm. Was ist da zum Beispiel ein Projekt, was dir sehr am Herzen liegt?
Zum Beispiel gibt es zum Erntedankfest ein Projekt der Caritas, die Leo-Aktion. Da stellt man sich vor einem Supermarkt hin und bittet Leute, mehr einzukaufen, um das dann zu spenden an der Kasse. Gibt man das ab und dann nimmt man das halt entgegen und spendet es weiter.
An wen wird das dann gespendet?
An Flüchtlinge zum Beispiel. Als die ukrainischen Flüchtlinge hergekommen sind, haben wir auch eine Sammelaktion gestartet für die ukrainischen Flüchtlinge.
Wow. Und da bist du immer dabei?
Genau.
Cool.
Das machen wir eben auch mit dem Jugendclub.
Bist du da immer noch in dem Jugendclub?
Ja.
Ah, okay.
Also ich helfe auch jetzt mit.
Okay.
Genau.
Das heißt 10 Jahre schon fast?
Fast 8, würde ich sagen, ja.
Wow. Okay. Und warum ist dir das so wichtig? Ich weiß es natürlich, aber wie, dass du darüber sprichst?
Das gibt auch etwas zurück. Also ich habe erstens am Anfang, als wir hergekommen sind, habe ich Hilfe bekommen und ich liebe es dann auch zu helfen. Und wenn man dann, wir sehen dann die Leute nicht, an denen wir das Essen dann spenden, aber ich bin mir sicher, dass es ein Lächeln auf ihr Gesicht zaubert und dass es auch eine Riesenfreude ist, etwas zurückzugeben. Und das wünsche ich auch dann nur jedem Menschen, dass er oder sie halt dann etwas zurückgibt.
Mhm. Das ist was ich mir auch oft wünsche, so was ich sage, das kommt so oft zu kurz, dass man zurückgibt, weil wir alle in so einer privilegierten Welt leben und ich werde auch immer sehr emotional, weil wir das nicht sehen, weißt? Wir waren jetzt in Afrika und ist ein dritte Weltland und wie die leben, die haben gar nichts und sind aber die glücklichsten Menschen. Und wir haben alles da und beschweren uns über so viel Blödsinn. Mhm. Und deshalb ist das umso wichtiger, dass man sich einfach einsetzt und dass man Stimme hat und dass man, und das gehört eben auch dazu, dass du da sitzt und deine Geschichte erzählst, ja, wie das damals für dich war. Und ich finde es das großartig, dass du sagst, okay, du bist Kämmer und es war die Hölle und das kann ich mir nur am Rande vorstellen, wenn du so jung bist und in eine neue Klasse kommst und Deutsch lernen musst. Deutsch ist so eine schwierige Sprache. Mein Ex-Freund war aus England und den habe ich das versucht beizubringen. Ich schwör's dir, der hat das
gescheitert.
Aber weißt du wie? Volle Kanne. Aber ich verstehe es, weil du hast 1000 Millionen verschiedene Fälle, die check ich nicht einmal als Österreicher. Also ich bin sowieso schriftliche Matura durchgefallen, Deutsch und so. Also ich kann das gar nicht. Aber was ich damit sagen will, umso beachtlicher und beeindruckender bist du, dass du sagst, okay, es war nicht leicht, aber du gehst raus und erzählst deine Geschichte. Das ja. ist einfach total, total schön. Also das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Integration, logischerweise, ein riesengroßes Thema. Hast du irgendwas geplant, dass du sagst, okay, jetzt warst du beim TED-Talk, was eine Riesenehre ist, ich meine, das ist ja Wahnsinn. Kann man sich den anschauen irgendwo?
Noch nicht, aber bald auf YouTube. Ich warte auch noch immer, bis es
so okay. lang wird. Das muss man dann schicken, weil dann baue ich den Link nämlich in diesen Podcast ein, unten, dann können Sie sich das anschauen. Aber was ist so deine Vision, deine Mission in den nächsten Jahren? Was wäre so die Idealvorstellung? Was würdest du dir wünschen von der Gesellschaft zum einen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, was wünschst du dir für dich? Was sind deine Projekte?
Für mich ist es super wichtig, einfach ein Vorbild zu sein oder probieren, ein Vorbild für andere zu sein, weil ob man will oder nicht, schauen dann irgendwelche Leute auf einen und denken sich entweder, wow, was für ein Mensch oder wow, was für ein schlechtes Vorbild, ja genau, was für ein Idiot. Und im Endeffekt möchte ich ein Zeichen setzen, ey, es geht auch anders, es gibt diese Vorurteile, aber es gibt 10.000 andere Menschen oder 100.000 andere Menschen, die sich gut integriert haben, die sich Mühe geben, sich hier gut zu integrieren. Und nicht jeder ist wie der andere.
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Natürlich macht man dann seine Erfahrungen, denkt sich so, bah. Aber es gibt, wie du sagst, das ist ja wie überall im Leben gibt solche und solche. Und wenn ich aber mich immer nur auf die schlechten Sachen konzentriere und immer nur Nachrichten lese und der hat das gemacht und der war wieder da involviert, dann natürlich umgebe ich mich die ganze Zeit nur von negativen Geschichten. Mhm. Wenn ich aber einmal den Fokus lege auf positive Menschen und die heraus picke, so wie du jetzt da sitzt, dann ist das einfach total schön und besonders, finde ich. Das heißt, du wirst weiter deine Stimme nutzen. Gibt's da irgendwie so ein Herzensprojekt, was du vielleicht einmal ins Leben rufen willst? Ich weiß, du gibst auch Nachhilfe nebenbei mittlerweile. Welche Fächer?
Oder Nachhilfe, das, ich glaube, das habe ich ein bisschen falsch kommuniziert,
mach um nix. Ehrlich zu sein. So, gone. Was hast du damit gemeint?
Ich habe eigentlich damit gemeint, dass ich jetzt Freunden helfe. Das ist keine bezahlte Nachhilfe, sondern ich kann irgendwie kein Geld entgegennehmen. Sondern in der Klasse bin ich dann fast die erste Ansprechperson, wenn Leute irgendwie Hilfe brauchen.
Cool.
Genau, und
aber was für Hilfe brauchen die dann von dir
also,
zum Beispiel?
Wenn's, ich besuche eine Hack, also die ganzen wirtschaftlichen Fächer, Buchhaltung.
Aber ich war gestern bei der Steuerberaterin den ganzen Tag, mir ist schlecht.
Nein,
okay. Buchhaltung?
Ich sehe die Matura dann.
Ja, okay.
Mal schauen, wie es wird.
Wann hast du die?
Im Mai.
Uff, ja. Zentralmatura im Mai. Ich schwör's dir, ist kein Scheiß, Emil. Ich träume heute noch und ich weiß nicht, was diese Schule oder diese Lehrer mit mir gemacht haben, aber ich wache oft noch in der Nacht auf und denke mir, fuck, ich habe morgen Matura, ich habe nichts gelernt und ich kann nicht schummeln, ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffe. Und jetzt vor ein paar Tagen, lustig, dass du sagst, habe ich geträumt, dass ich die Prüfung nochmal machen muss, weil es nicht zählt hat und ich muss die Zentralmatura machen, weil ich dachte, nie im Leben schaffe ich das. Also ich habe immer noch so einen Schuss, aber gibt's welche Fächer maturierst du dann? Buchhaltung offensichtlich?
Also Buchhaltung, Betriebswirtschaft einfach und dann Controlling, okay. Geografie,
okay.
Englisch, Mathe. Ja.
Bist du dann auch Klassensprecher?
Ja.
Echt?
Und ich war auch letztes Jahr Schulsprecher.
Cool.
Das war echt eine coole Erfahrung. Ich dachte nicht, dass ich so viel daraus lernen kann, aber...
Was war so dein größtes Learning als Schulsprecher?
Im Endeffekt haben wir den Schulball organisiert, was eine mega Sache war. Das erste Mal zuerst auf einem Ball und dann direkt das Organisieren für 400 Personen. Und sonst war es voll cool, weil man hat die ersten Jahre habe ich halt nicht so viele Leute kennengelernt in der Schule, sondern nur in der Klasse eben. Und dann kenne ich auf einmal alle in der Schule, so ungefähr.
Schön. Wo sieht sich der Emil in einem Jahr? Was passiert nach der Hack, wenn du maturierst im Mai?
WU
okay.
und BWL.
Oh, wow. Ja. Und was war so dein Endgoal, wenn du dann fertig bist mit dem Studieren?
Gute Frage, weiß ich noch nicht.
Also fängst du mit dem Studieren an?
Ja, genau. Ich glaube, das lasse ich noch offen.
Okay. Aber was wird dich so interessieren?
Selbstständigkeit, aber ich weiß nicht, in welcher Hinsicht. Mhm. Wird mich schon anreizen, aber sonst sehe ich mich auch die ersten Jahre in einem Unternehmen.
Okay, lernen quasi. Immer dazu lernen.
Ja, ja.
Okay. Und was ganz wichtig ist, dass du deine Mission nicht aus den Augen verlierst.
Ja.
Integration. Und dass du einfach rausgehst und ja sagst, hey, da bin ich, das ist meine Geschichte. Und ich finde das unfassbar inspirierend. Und du kannst sehr, sehr stolz auf dich sein, dass du heute da sitzt und mit mir da quatscht.
Na, ich freue mich auch voll. Ich weiß nicht, oft habe ich ein Problem mit dem Wort Stolz, aber ich muss mich ein bisschen damit abfinden, dass man auch stolz sein kann. Weil oft ist so, Stolz ist ein bisschen eine schmale Gratwanderung, dass man dann
arrogant.
Ja, genau. Und das will ich gar nicht. Und deshalb bin ich so richtig vorsichtig mit dem Wort Stolz.
Bei deinem TED-Talk, worum ging es da genau? Also um Integration offensichtlich auch?
Genau.
Warum glaubst du, waren die Menschen so begeistert von dir?
Ich stelle mir die Frage echt jetzt noch immer, weil irgendwie habe ich dann nur meine Geschichte erzählt, aber trotzdem sind dann 500 Leute aufgestanden für mich. Aber ich vermute einfach, dass Menschen es manchmal auch satt gehabt haben oder viele Leute gekannt haben, die eben nicht vielleicht sich so viel Mühe gegeben haben. Und auf einmal haben die jemanden gesehen, der sich Mühe gegeben hat.
Jetzt ist meine Frage an dich. Wirst du auch angefeindet, weil du anders denkst? Im Sinne von, weil du dich einfügst, weil du die extra Meile gehst, im Sinne von auf Menschen zugehst, von Landsleuten? Sagen die dann, hey, der spinnt Vollgas. Gibt sowas auch? Weil es gibt sogar in meinem Kreisen, dass wenn ich Sachen mache, dass sie dann sagen so, na, jetzt macht's das wieder oder irgend sowas. Wie ist das für die?
Angefeindet nicht. Also man kann es vielleicht als angefeindet sehen, aber ich sehe das so voll als Spaß, dass die österreichische Freunde sagen, du hast dich besser integriert als, oder du bist mehr Österreicher als ich.
Okay.
Aber das sehe ich voll als Spaß. Also
aber wie ist mit Landsleuten?
Also
aus Syrien
selber, okay.
Zum Beispiel?
Schon, weil ich habe gemerkt, ich habe sehr wenige syrische Freunde. Ich bin aber auch voll happy damit. Also ich muss keine syrischen Freunde haben. Und wenn ich aber dann mit Leuten rede, die dann irgendwie sagen, ja, ich habe keine Ziele oder sowas, und ich denke mir, wieso denn nicht?
Denkst du das oder sagst du das auch?
Bei manchen Leuten sage ich das, kommt drauf an, bei wem. Mhm. Aber ich sage das wahrscheinlich zu selten. Ich traue mich das nicht.
Mhm. Ich glaube, es ist so ein Unterschied. Ich frage schon immer noch. Also einer meiner Mentoren, das war mein Chef, wie ich bei Red Bull gearbeitet habe, der hat zu mir immer gesagt, du musst Dinge hinterfragen. Und das sage ich zu meinen Mädels auch immer. Gebt euch mit einer Antwort nicht zufrieden. Und ich finde immer, der Ton macht die Musik. Weil mein Mann ist auch so, der spielt ja Fußball. Und wenn der zu den jungen Spieler sagt, was ist dein Ziel? Und der sagt, naja, ich bin happy mit dem, was ich jetzt hab da. Und dann sagt der Georg, aber hast du nicht mehr Ambitionen? Willst du nicht in Deutschland spielen? Willst du nicht in England spielen? Der hinterfragt Dinge. Aber auf eine nette Art und Weise. Mhm. Und das ist mein Rat, den ich dir mitgeben kann, dass deine Geschichte ist so inspirierend. Und wenn zu dir wer sagt, naja, was ist eh geil, so wie es ist eh urleibend, dann kannst du sagen, ja, aber willst du nicht mehr? Oder was wäre so die Idealvorstellung? Weißt, ich versuche das immer spielerisch zu verkaufen, dass man Dinge einfach hinterfragt und sich selbst hinterfragt, weil nur so kommst du weiter.
Weil man das auch, glaube ich, so selten hört, als du mich gefragt hast irgendwie, wieso sind die Leute aufgestanden beim TED-Talk. Ich war voll geflasht, weil man eben so wenige Gegenfragen hört immer, weil die Leute manchmal ein bisschen uninteressiert sind oder sich eben mit den Antworten dann zufrieden geben.
Mhm. Weil sie nicht nachfragen quasi.
Ja.
Ja, okay. Aber das heißt, eigene Landsleute sind nicht immer so begeistert und du hast nicht so viele Freunde, also so wie syrische Freunde.
Mhm.
Und wenn, dann hast du schon ein bisschen Gegenwind auch, kann man das so verstehen?
Voll, also bei den Leuten, die ich gekannt habe, vielleicht waren es auch immer die falschen Kreise, war es schon immer Gegenwind. Und ich habe auch gemerkt, deshalb sind wir auch nicht mehr befreundet. In der Unterstufe hatte ich eben ein paar. Und als ich dann in die Oberstufe gegangen bin und auch vom Bezirk gewechselt habe, ich habe im 21. gewohnt und jetzt wohne ich im 13. Eben komplett neue Umgebung und dann hat sich eben die Freundschaft irgendwie aufgelöst, weil es auch so besser war. Die haben mich irgendwie runtergezogen. Ich habe mich immer unwohl gefühlt eigentlich in der Gruppe, in der Clique.
Mhm. Ich glaube, das ist auch etwas, das bedarf ja auch Mut, dass man sagt, okay, man fängt jetzt wieder neu an. Und aber das ist wahrscheinlich auch deiner Geschichte geschuldet, dass du sagst, okay, passt, ich habe schon mal neu angefangen, fange ich halt nochmal neu an. Es ist ja eh wurscht. Und du machst es ja für dich.
Ja.
Und das heißt ja nicht, dass die anderen Leute schlecht waren. Das muss man auch ganz klar sagen, nicht, dass dann wer zuhört und sagt, der Emil spricht schlecht. Aber ich glaube, man muss auch akzeptieren, wenn man sich wohl nicht wohlfühlt. Und dann muss man was ändern.
Ja, und vor allem auch, irgendwie, wenn man weiß, die Umgebung ist nicht gut für einen, heißt eben wirklich nicht, dass die Menschen nicht gut für einen sind. Oder die Menschen sind nicht gut für einen, aber die passen dann einfach nicht zueinander. Und vielleicht war ich dann auch schlecht für die, also weil es denen zu bequem war oder weil ich vielleicht mehr wollte als die. Was auch vollkommen in Ordnung ist. Also nicht jeder muss mehr machen, aber es wäre natürlich cooler.
Das wäre immer cool, aber deshalb gibt es solche und solche. Und ich glaube, leben und leben lassen, das ist so das Allerwichtigste und auf keinen Fall urteilen. Und ich glaube, ja, wir haben jetzt ganz Chili Manili eine halbe Stunde gesprochen. War es sehr schlimm, Emil?
Na.
Schau her, jetzt kannst du relaxen. Hast du noch irgendwas, was dir wichtig ist, wo du sagst, okay, das ist, das würdest du gern jetzt nutzen, die Plattform nutzen, weil das hören ja doch ein paar tausend Leute, was dir am Herzen liegt. Gibt's irgendwas?
Ich finde es echt immer schade, wenn man dann nur eben in der Arbeit oder in der Schule oder im Studium dann eine Freundesgruppe hat. Ich glaube, was ich Ihnen raten würde, ist, sich noch eine Gruppe auszusuchen, in der man aktiv ist, sei es ein Fußballverein, ein Buchclub oder was gibt's denn? Es gibt so viele Vereine, aber jetzt fallen mir keine ein.
Ja, das passt schon.
Oder halt ein Jugendclub, wo ich aktiv war oder was gibt's denn noch? Das heißt auch Charity-Events, wo man dann immer wieder mitmacht.
Mhm.
Genau. Oder die Leute, die bei TEDx mitgeholfen haben. Das waren ja auch alles Volunteers, die sich dann so gegenseitig kennengelernt haben.
Und sowas würdest du dir mehr wünschen, dass diese Menschen machen, einfach offener sind?
Genau. Und mehr ausprobieren auch.
Mhm. Offener ausprobieren, nicht pauschalisieren,
versuchen
zu integrieren. Ich glaube, da können auch viele Eltern vielleicht, die zuhören, ja auch die Kinder dahingehend erziehen, dass man sagt, man ist offen und geht offen auf die Menschen zu, anstatt halt vielleicht, natürlich schaut man am Anfang einmal blöd als Kind, logisch, wenn da jemand kommt, der die Sprache nicht kann. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied. Und dann eben sich zu bemühen, diese Person zu integrieren, anstatt sich abzuwenden. Ist das gut zusammengefasst von mir?
Das ist 1A zusammengefasst.
Ach, danke. Das ist mein Job. Hey, ich sag vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du warst sehr inspirierend. Und ich hoffe...
Ich habe zu danken, Karin.
Ja, bitte, sehr, sehr gern. Und ich hoffe, wir können vielleicht nochmal Part 2 machen, wenn du dann in deinem Studium steckst und jetzt einmal die Matura hinter dich gebracht hast. Und dann schauen wir nochmal, was der Emil im Leben so macht.
Na, danke, Karin. Ich freue mich
auch. Danke. Bis ganz, ganz bald.
Bis bald.
Danke.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.